Breitband Topic.
Geht es nach Eric Schmidt, dem CEO von Google, dann ist Augmented Reality eigentlich schon wieder von gestern. Wie sagte er noch auf der dieser Woche zu Ende gegangenen IFA? Die Zukunft ist Augmented Humanity. Künstliche Intelligenz erweitert unsere Erfahrung. Sie wird uns also beispielsweise in gar nicht allzu langer Zeit empfehlen, was wir erleben und ausprobieren sollten. Schmidts Vision basiert auf der Tatsache, dass künstliche Intelligenz ja schon längst genutzt wird, um zum Beispiel Empfehlungen auszusprechen. Auch wenn das bislang nicht immer so treffsicher funktioniert. Amazon zum Beispiel geht in seinen Profilanalysen schlicht vom Kaufverhalten der Kunden aus. Ob ein gekauftes Buch zum Beispiel aber gefallen hat oder eventuell ein Geschenk war, wird nicht berücksichtigt und so kriegt der Nutzer häufig sehr schlechte Buchempfehlungen, meinen Mario Sixtus und Fiete Stegers. Es gibt aber auch intelligente Alternativen.
Martin Stixels Musikempfehlungsdienst Last.fm funktioniert zwar ähnlich, hat es dabei aber einfacher. Eine kleine Software teilt dem Unternehmen automatisch mit, welche Musik die User wirklich hören. Das Geschenk für die Mutter-Problem kennt Last.fm nicht, da der Dienst genau weiß, welcher Song wie oft gehört wird und welcher nie.
Der amerikanische Musikempfehlungsdienst Pandora geht derweil einen gänzlich anderen Weg. Unter dem unbescheidenen Namen Musikalisches Genomprojekt versucht die Firma, Musik zu analysieren und zu kartografieren. Eine 500.000 Songs haben dieses Prozedere bereits durchlaufen.
This enormous
Wir haben jeden einzelnen Song dieser enormen Musiksammlung von gelernten Musikern nach 400 verschiedenen Kriterien analysieren lassen. Jede Dimension der Melodie, Harmonie, Instrumentierung und so weiter. Wir suchen dann nach Ähnlichkeiten und stellen so für unsere User Playlists zusammen.
So unterschiedlich die Ansätze der Musikempfehlungsdienste sind, alle haben das erklärte Ziel, ihren Nutzern auch unbekannte Künstler vorzustellen. So sollen einerseits die individuellen Vorlieben der User bedient werden, andererseits noch unentdeckte Musiker ihre Chance bekommen.
Wir haben mehr als 500.000 Songs in unserer Sammlung und 85% davon werden jeden Tag gehört. Wir spielen also praktisch jeden unserer Songs.
All the songs in our collection.
Das heißt, unsere Top 50.000 Bands sind wirklich die Top-Bands und nicht so wie früher die Top 50 oder die Top 500.
Konsequent zu Ende gedacht hieße das. Die Massenkultur des 20. Jahrhunderts könnte schon bald Geschichte sein. Denn je individueller der Konsum, umso unbedeutender wird der Mainstream.
Ich glaube, wir merken jetzt schon, dass es keine Superstars mehr gibt von den Formaten, wie wir es gewohnt sind, von den 80ern und von den 90ern. Die Michael Jacksons und die Madonnas, mit denen wir damals aufgewachsen sind, kommen jetzt einfach nicht mehr nach, weil es auch wirklich keinen Mainstream an sich mehr gibt.
Das mit dem Ende des Mainstream, eine kulturelle Isolation des Einzelnen droht, befürchten die Betreiber nicht.
Vielleicht teilt man seinen Geschmack nicht mehr mit einem Massenpublikum, sondern mit einer kleineren Gruppe, aber es ist immer noch etwas Gemeinschaftliches.
Manche Leute probieren auf diesem Prinzip Reiseziele zu empfehlen oder irgendwelche Küchengeräte. Und das ist schon wesentlich schwieriger, da fällt es dann wirklich flach. Und ich bezweifle überhaupt, ob das funktionieren würde in diesem Bereich.
Die einzige Lösung? Wir lassen uns künftig nicht nur beim Musikhören über die Schulter schauen, sondern quasi ständig. Nach dieser Vision würde also jeder immer eine Art unsichtbaren großen Empfehlungsbruder bei sich haben.
Wie realistisch das ist, darüber habe ich mit Stefan Baumann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gesprochen. Meine erste Frage an ihn war, welche Daten eigentlich für Empfehlungssysteme interessant sind, wenn wir davon ausgehen, dass sie theoretisch in jedem Bereich des Lebens funktionieren sollen?
Ja, es geht natürlich endlos. Der Maschine ist es egal, auf was sie rechnet. In den Anfängen waren die Sachen noch relativ präzise. Zum einen, dass man sagt, wie habe ich wirklich genutzt, gekauft, an meinem Laptop zu Hause stationär. Mittlerweile mache ich das aber auch mobil. Und da das Handy weiß, wo ich bin, kann man auch diese Koordinate noch mit reinnehmen in dieses Profil. Dadurch wird es natürlich alles noch präziser, weil dann der sogenannte Kontext noch mit hinzukommt, was bei früheren Empfehlungssystemen gar nicht möglich war, weil es diese mobile Nutzung gar nicht gab. Ein Musikgeschmack, ein Literaturgeschmack, der unterliegt ja auch einem gewissen Lebensalter, der hat eine gewisse Trift, dass er mal woanders sich hinbewegt. Und da sprechen wir ja über lange Zeiträume. Nicht, dass man jetzt Herrn Baumann 4 Jahre bei Last.fm zugesehen hat, wie der Musik hört. Nein, wir reden mal über 10 Jahre und dass er jetzt plötzlich als Mitvierziger eventuell eine Vorliebe für Bebop entwickelt, obwohl er in Berlin ist und eigentlich auch Minimal House hört. Und das ist dann vielleicht in 10 Jahren, wenn er nicht mehr in Berlin ist, anders. Also große Zeiträume. Und jetzt, 2010, haben wir einfach noch nicht die Situation, dass wir große Gruppen von Menschen hätten, wo wir schon so viel wissen, weil die Sachen liegen ja noch nicht so weit zurück. Aber in Zukunft, wenn man sagt, meine Kinder sind jetzt schon länger auf SchülerVZ, Facebook und so weiter, die tauschen dort ihre Kurznachrichten mit eingebetteten Verweisen auf YouTubes und so weiter und so fort. Wenn die das noch 10 Jahre tun, ja, wenn Facebook noch so lange am Markt ist, dann werden diese Profile immer spannender und man kann mit diesen Methoden, die wir jetzt in der künstlichen Intelligenz oder Informatik allgemein beforschen, auch versuchen, dann solche Drifts zu erkennen und zu sagen, ja, er hatte eine Phase für Minimal und dann ist er weggedriftet in und so weiter.
Das ist dann die logische Konsequenz, dass man irgendwann beim Jazz ankommt oder so, ja. Aber vielleicht die Frage ist, auf welche Bereiche lässt sich sowas übertragen? Also ich kann mir vorstellen, das funktioniert bei Musik ganz gut, wahrscheinlich bei Modelabels auch, vielleicht auch bei gewissem Wohnraum, für den ich mich interessiere, wenn ich bestimmte Wohnungen gerne bewohne, vielleicht auch noch beim Essen, aber es wird schwierig, also ich könnte mir vorstellen, es wird schwieriger, je sinnlicher es wird. Also wenn es um taktile Sachen geht, wenn es um physische Vorlieben geht, um Gerüche, um Dinge, ja, die halt nicht so einfach zu beschreiben sind. Geht das auch?
Ja, aber wenn wir da ein bisschen jetzt rumspinnen, ist das einfach der Tatsache geschuldet, dass wir bisher noch nicht die Sensorik haben, um solche Dinge schön präzise, wenn es geht, vollautomatisch zu erfassen. Also wir haben erste Experimente gemacht, wo man Biodaten erhebt. Wie reagiert mein Hautleitwiderstand, mein Herzschlag in einer bestimmten Situation? Ich habe 2008 mal im Selbstversuch so ein Projekt gemacht, bin 3 Wochen in Portugal rumgelaufen und habe parallel zu meinen Aktionen auch diese Körperreaktion gemessen. Und es gibt Erkenntnisse darüber, wie diese Dinge auch korrelieren mit ganz groben empfundenen Stimmungen. Letztendlich haben wir aber auch die Situation, dass Menschen das auch gerne preisgeben. Dass sie zum Beispiel sagen, ja, an diesem Ort habe ich mich super wohl gefühlt und ich habe hier eine Auswahlbox, habe mich super gefühlt, habe mich total schlecht gefühlt und die klicke ich auch an, weil hinterher ist die Empfehlung viel netter und ich bekomme nur noch Wohlfühl-Restaurants.
Wenn ich mir das mal vorstelle, ich gehe also durch die Stadt, am praktischsten ist das ja, wenn das Ganze auch mobil funktioniert, also wenn ich ein Smartphone habe, was das Ganze mir in Echtzeit sozusagen überspielt, dann stelle ich mir vor, ich gehe spazieren, dann kriege ich den Hinweis, da um die Ecke ist ein Café, da haben die gerade einen Kuchen gebacken, den magst du so gerne und wenn du Glück hast, dann triffst du da auch auf die Person X, die könnte dir gut gefallen, weil die hat einen ähnlichen Humor und ihr könntet euch unterhalten über das Thema, weil das liebt er auch sehr. Und danach könnt ihr zusammen ins Kino gehen, weil da läuft ein Film, der könnte gut passen. Ist das ein realistisches Szenario?
Ja, fragt sich nur, ob das eine Utopie oder Dystopie ist. Aber das kennen wir ja alle seit Minority Report. Ja? Diese interaktiven Werbebanner, die mich genau mit dem Traumwagen anteasern, den ich eh schon vor 3 Wochen drüber nachgedacht habe, weil ich 3 Monate davor irgendwo recherchiert habe und dann ein Video angesehen habe und so weiter.
Die Wahrnehmung ist sehr gefiltert dann.
Ja, man muss wissen, ob man sich darauf einlassen möchte, weil was wir jetzt natürlich dann haben, wenn wir von dieser Augmented Reality sprechen, das heißt, stellen wir uns vor, das Smartphone würde diese Daten noch in eine Brille übertragen, die mir das auch schön klar einspiegelt. Da vorne kommt das Date deines Lebens. Wenn du sie zu dem Italiener links gegenüber nimmst, dann würde das super passen. Dann muss man sich einfach fragen, möchte man das oder sagt man, ich bin hier immer noch Herr über mein Tun und es gibt ja sowas wie einen freien Willen und nicht alles ist deterministisch. Da würde ich dann schon auch an die individuelle Verantwortung appellieren wollen. Natürlich sind diese Versprechungen und diese Dinge, die sind einfach sehr verlockend. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Milliarden Stunden jetzt schon wieder auf Facebook geliked und gefriendet wurde, statt dass man ja um die Ecke in die Kneipe geht und sich überraschen lässt, dass dieser seltsame Mensch, der ja jetzt an der Bar sitzt, ein völlig anderes Getränk trinkt, modisch, unpassend gekleidet ist, aber vielleicht doch ein super spannendes Thema präsentiert. Und dass diese Überraschungsmomente, die das Leben eigentlich bereithält, da muss man sich fragen, werden die dann so ein wenig weggefiltert?
Kann man sich denn nicht vorstellen, dass die Überraschung auch Teil des Programms wird? Dass die Programme so gut sein müssen, dass sie mich auch überraschen müssen? Sonst wäre es ja langweilig.
Jetzt stoßen sie natürlich in eine Wunde. Also wir forschen ja auch an diesen Themen. Und mich speziell interessieren solche Outlier, also Phänomene, die man nicht so leicht erfassen kann. Und wir suchen gezielt nach diesen. Ja, also man sagt, okay, jetzt lasst hier mal für dieses Geschmacksprofil was empfehlen. Und was ist denn die schlechteste Empfehlung? Ja, und die hat manchmal so ein paar interessante Phänomene. Anomalien, das finde ich sehr interessant, dass man sagt, wie weit kann man mit diesen Computerverfahren gezielt diese Nischen und die Outlier und die Anomalien finden.
Es gibt ja mit dieser neuen Google Prediction AP, also so eine Art frei verfügbaren Schnittstelle, über die Webentwickler Googles Empfehlungstechnologie eben dann auch anbieten, dass sie sie einbauen in ihre Systeme sozusagen. Das richtet sich ja erstmal an Unternehmen, ist aber auch denkbar, dass das Privatnutzer für sich gebrauchen. Wo führt das hin? Also was ist das für eine Entwicklung?
Also es gibt schon seit Jahren Softwarepakete, mit denen man dieses maschinelle Lernen durchführen kann. Die sind zum Teil relativ schwierig zu bedienen, also für den Privatmensch gar nicht nutzbar. Es gibt welche mit schönen Benutzeroberflächen, wo das für den versierten, sehr technisch versierten noch gehen mag. Aber es gab diese Ansätze auch von Yahoo. Yahoo Pipes war so ein Framework, wo man sich dann selbst irgendwie alle Informationen filtern und den eigenen Informationskanal aufbauen konnte. Am Ende war das jetzt auch kein Wahnsinnserfolg. Das heißt, ich denke, Google versucht hier einfach Feedback zu bekommen von der Entwicklerszene, um ihren eigenen Ansatz nochmal besser zu optimieren, eventuell um auch darüber nachzudenken, ob nicht diese großen sozialen Netzwerke wie Facebook, wo derzeit die Aufmerksamkeit hängt, nicht so viel Potenzial haben, das eigentlich Google-Suchgeschäftsfeld zu gefährden, dass man hier einfach sehr kreativ schon nachdenkt, wie kann man hier zusammenwachsen. Und Preise und Gebühren wurden hier noch gar nicht benannt. Das Projekt ist in einem sehr frühen Stadium. Was mich das kosten wird als kleines Unternehmen, weiß man noch gar nicht.
Mit Stefan Baumann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sprachen wir über das Potenzial und die Grenzen von Empfehlungssystemen.